50.800 Euro machen. Wenn du dieses Geld jetzt heute einfach so zur Verfügung hättest. Was kommt dir spontan in den Kopf, was du mit dieser Summe Geld anstellen könntest? Ich komme gerade aus dem Urlaub, also für Urlaub kann man sowas ganz gut gebrauchen. Vielleicht auch für das nächste Haus oder überhaupt ein Haus. Auto, große Anschaffungen. Was kommt dir so in den Kopf? Du darfst dir mal diese Summe merken und gucken, wo das in unserem Bibeltext heute vorkommt. Ich lese vor aus Lukas 7, 36 bis 50. Heute zu dem Thema Liebesdienst einer Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er doch erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Was passiert in diesem Text? Jesus wird eingeladen von einem Pharisäer mit dem Namen Simon. Und allein das zu betrachten, ist schon total spannend. Wenn du eine Einladung bekommst, wie geht es dir? Ich denke, du freust dich. Es ist schön, eingeladen zu werden. Und wenn du dann ankommst bei Freunden, dann wird dir dein Mantel abgenommen, du ziehst deine Schuhe aus und du trittst ein in die warme Stube. Du setzt dich vielleicht an den Tisch oder aufs gemütliche Sofa. Und wenn ihr euch gut kennt, dann kommt ihr auch ganz schnell ins Plaudern. Und wenn ihr euch sehr gut kennt, dann habt ihr auch sehr schnell gute und tiefgehende Gespräche. Ich denke, dass wir alle eine Reihe von solchen Begegnungen aus unserem Alltag aufzählen können. Gelebte Gastfreundschaft unter Freunden. Jesus besucht hier keinen Freund. Seine Erwartungshaltung ist nicht, dass er jetzt bei diesem Pharisäer Simon sein Herz ausschütten kann. Vielmehr weiß er, ich besuche hier einen Mann, der ein Pharisäer ist. Und mit denen hatte er schon einige Begegnungen. Wenn wir nur ein bisschen weiter vorne gucken im Lukas-Evangelium, wo also auch dieser Bibeltext steht, da heißt es, darüber gerieten die Gegner von Jesus, gerade die Pharisäer und die Schriftgelehrten, außer sich vor Zorn über das, wie Jesus aufgetreten ist, wie er gehandelt hat. Und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. anders ausgedrückt, wie sie ihn töten könnten. Das ist quasi die Vorgeschichte und die Position, die viele Pharisäer schon Jesus gegenüber eingenommen haben. Es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt diese Szene hier vor Augen haben, wie Jesus zu diesem Pharisäer Simon ins Haus eingeladen wird. Wir können also davon ausgehen, dass die Situation angespannt ist. Zumindest von der Seite von Simon. Wir wissen aber auch, dass die persönliche Einladung eben von Simon kam. Spannend. Also die Pharisäer sind diejenigen, die eigentlich schon überlegen, wie können sie Jesus aus dem Weg schaffen. Und gleichzeitig ist Simon ein Pharisäer, der sagt, ich lade den Jesus aber trotzdem zu mir persönlich nach Hause ein. Er lädt ihn ein, mit ihm zu essen. Und da dürfen wir ein bisschen spitzfindig sein, da steht mit ihm zu essen und nicht bei ihm zu essen, was ausdrückt, dass sie echte Gemeinschaft haben wollen. Also Simon lädt Jesus ein, weil er echt wissen möchte, wer ist jetzt denn dieser Jesus? Er möchte begreifen, wer dieser Mann ist. Wenn wir Simon so betrachten, können wir sagen, dass er ein Mann ist, der in seiner Position Jesus gegenüber noch irgendwie schwankend ist. Ich weiß nicht, was ich von Jesus halten soll. Ist Jesus wirklich Gott? Ist Jesus einer, dem ich wirklich vertrauen kann? Ist er der, als der er auftritt? Ist er der versprochene Messias? Oder ist er doch einfach nur ein Mann? Wir erkennen das zum Beispiel daran, dass Simon sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann würde er doch erkennen, was für eine Frau das ist, die dann da auch noch in dieses Haus reinkommt, diese stadtbekannte Sünderin. Ja, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann müsste er das doch blicken, dann müsste das doch checken, dass diese Frau ihm jetzt gerade begegnet und eine Sünderin kann ihm doch nicht so begegnen, ihn einfach anfassen. Simon ist ein Mensch, der abwägt. Ist Jesus ein Prophet oder ist er es nicht? Bei Simon können wir uns das Haus eines reichen Juden vorstellen. Du darfst jetzt ein bisschen dein Kopfkino anschalten. Es gibt eine große, weite Säulenhalle. Und hier war es üblich, dass Gäste auch von außerhalb dazukamen, wenn so ein Festessen angeboten wurde. Der Tisch war sehr wahrscheinlich sehr üppig gedeckt mit Speisen und Früchten. Und die Gäste, die ruhten auf weichen Polstern, so war das üblich. Und man lag zum Essen auf den linken Arm gestützt und die Füße so ein bisschen nach hinten gestreckt. Also so lagen jetzt Jesus und Simon und die anderen Gäste an diesem Tisch. Wenn man zu so einem Essen eingeladen war, dann war man ein bisschen schicker gekleidet, ein bisschen bunter gekleidet und dann wurde man von dem Hausherrn begrüßt. Die Aufgabe des Hausherrn war es, auf jeden einzelnen Gast zuzugehen und ihn zu grüßen mit den Worten, Friede sei mit dir, Shalom. Und man konnte auch den Friedenskuss auf die Wange geben. Dieser Kuss war die Zusicherung, du bist hier willkommen und ich empfange dich in Liebe und in Freundschaft. Nach dieser Begrüßung durch den Hausherrn kam der Diener des Hauses an die Reihe. Der kam mit kühlem Wasser, weil die Straßen waren staubig und seine Aufgabe war es, den Gästen nun die Füße zu waschen vom Straßenstaub. Und dann konnte man auch noch Öl reichen, meistens Olivenöl. Und mit diesem Öl konnte man sich die Hände salben und auch die Haare wieder glatt streichen. Vielleicht jetzt nicht das, was wir heute machen würden mit Öl, aber damals war das typisch und schicklich, um wieder frisch zu sein und sich so an den gedeckten Tisch setzen zu können. So lief also eine Begrüßung ab, wenn ein Gast mit viel Liebe empfangen wurde. Jesus ist also bei diesem Simon zu Besuch und er liegt bereits zu Tisch. Da tritt eine stadtbekannte Sünderin ein. Und siehe, heißt es dann in der Bibelstelle, und siehe, das ist ein Hinweis darauf, dass hier ein außergewöhnlicher Zwischenfall passiert. Es ist nicht einfach, die Handlung plätschert so weiter, sondern, oh, jetzt musst du aufmerken, da passiert etwas Außergewöhnliches. Diese Sünderin betritt das Geschehen. Jetzt haben wir das vor Augen, diese festliche Halle, der reich gedeckte Tisch, die Menschen, die zu Tisch liegen. Und jetzt kommt sie. Wir kennen ihren Namen nicht. Wir wissen auch nicht, was sie schon für eine Begegnung mit Jesus hatte, aber wir können davon ausgehen, dass sie Jesus schon mal begegnet ist. Wir wissen nicht, hat sie vielleicht eine Predigt von ihm gehört? Gab es eine persönliche Unterredung? Haben sich nur ihre Blicke getroffen? Wir können da nur mutmaßen, aber wovon wir ausgehen können, ist, dass es eine Begegnung war, die sehr ausschlaggebend für diese Frau war, weil sie Vergebung für ihre Schuld erfahren hat. Ihr ganzes Handeln ist ein Zeichen davon, dass sie Jesus in absoluter Dankbarkeit und Liebe begegnet. Schauen wir uns das ein bisschen an. Wie es für einen Diener oder eine Dienerin üblich war, tritt diese stadtbekannte Sünderin von hinten an Jesus heran. Wir haben also vor Augen, Jesus liegt am Tisch und sie kommt von hinten zu ihm. Sie weint. Und sie weint nicht nur so ein bisschen, nicht so ein paar sanfte Tränen, die man mit dem Taschentuch gerade wieder wegstreichen kann, sondern sie weint in Strömen. Und mit diesen vielen, vielen Tränen, die sie vergießt, wäscht sie Jesus jetzt die Füße. Sie löst ihre Haare, was für eine jüdische Frau eine Demütigung war, das in der Öffentlichkeit zu tun. Es war nicht schicklich, das macht man einfach nicht. Es war nicht erlaubt und doch tut sie es. Es wird nicht berichtet, dass sie irgendein Wort spricht, aber in ihrem ganzen Handeln, das Weinen, dieses zu Jesus kommen, in dieser dienenden Haltung, das Haare lösen, das ihm die Füße waschen, das spricht alles in Bänden. Sie spricht in Liebe und Anbetung und Dankbarkeit Jesus gegenüber. Und ihr geht es ausschließlich um die Begegnung mit Jesus, sodass sie jede Sitte in diesem Moment außer Acht lässt. Es ist ihr völlig egal. Und sie kommt nicht mit leeren Händen. Sie bringt eine Alabasterflasche mit Salböl mit. Im Gleichnis, was Jesus dann hinterher erzählt an Simon, wird einem Menschen eine Schuld erlassen, 500 Denare. Und ähnlich viel war auch dieses Alabasterfläschchen wert, 500 Denare. Ein Denar war der Lohn für einen Tag Arbeit. Bei 500 Denaren können wir also von einem ganzen Jahresgehalt ausgehen, ganz schön viel. Und daher kommt jetzt auch diese Summe, die ich am Anfang genannt habe, 51.800 Euro laut Google, der Durchschnittsjahresgehalt in Deutschland. So viel gibt die Frau her, um Jesus damit die Füße zu salben. Ich finde das ganz schön beeindruckend. Also, wenn ich überlege, was habe ich jetzt so für meinen Urlaub ausgegeben und wie sehr hat mir das wehgetan? Und wie viel ist es, wenn ich so ein ganzes Jahresgehalt nicht für ein Vergnügen ausgebe, nicht spare für mein gutes Gewissen, sondern so auf den Kopf haue? Woher hatte diese Frau dieses Alabasterfläschchen? Wir haben ja vor Augen, sie ist die stadtbekannte Sünderin, so wird sie uns in diesem Text vorgestellt. Wir können davon ausgehen, dass es ein Familienerbe war, das sie bekommen hat. Und dieses Familienerbe wurde eigentlich von der Generation zu Generation weiter vererbt. Bis zu einem Moment, der so würdig ist, dass man dieses Alabasterfläschchen jetzt nutzen kann. Und für diese Frau, für diese stadtbekannte Sünderin, war das der Moment, dieses Alabasterfläschchen zu nutzen. Dieses ganze Jahresgehalt auf den Kopf zu hauen für Jesus. Was ist das, was sie bewegt? Es ist die absolute Liebe zu Jesus Christus, die absolute Liebe zu dem, der sie geliebt hat, der ihr ihre Schuld vergeben hat. Die Reue über ihr bisheriges Leben und tiefe, tiefe Dankbarkeit ihrem Retter gegenüber. Sie wird bewegt von einer ordentlichen Portion Mut, sich in diese Situation zu geben, in das Haus des Pharisäers, wo sie überhaupt gar nicht reinpasst. Dieses schicke Haus, diese Säulenhalle und sie, die stadtbekannte Sünderin. Und es ist ihr alles völlig egal. Also ich glaube, wir würden sagen, es ist ihr scheißegal. Hauptsache, ich komme zu Jesus. Hauptsache, ich kann ihm zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Und um dem Ganzen noch eins obendrauf zu setzen, so ein Alabasterfläschchen, das konnte man nicht oben mit einem Korken aufmachen und so ein bisschen was rausträufeln und den Rest wieder für sich mitnehmen. Um dieses Alabasterfläschchen zu benutzen, musste man den Hals abbrechen. Das heißt, sie hatte auch nichts mehr davon. Sie hat in dem Moment, in diesem einen Moment, alles gegeben, alles, was sie hatte, aus lauter Liebe und Dankbarkeit Jesus gegenüber. Ich habe mir aufgeschrieben, was bedeutet schon ein Jahreslohn oder ein Familienerbe gegenüber dem Gewicht der Vergebung meiner Schuld. Was bedeutet das schon, der ganze Reichtum, den ich habe? Und ich finde es krass, also ich kann auch so persönlich sein, wir haben gerade als Geschwister beschlossen, ein gemeinsames Erbe abzustoßen. Ja, dann kriegt man ein bisschen Geld raus. Wir müssen es durch 5 teilen, also nur ein Fünftel, aber trotzdem ist da was dabei. Und dann zu sagen, ach, alles, was ich da bekommen habe, ich schenke es halt Jesus. Was ist das bei dir? Ja, ich habe gemerkt, für mich ist es ein Vergleich, wo ich für mich eine Brücke schlagen kann, weil das ist eine Summe, die jetzt irgendwann mal auf mein Konto kommen wird. Was ist für dich so ein Vergleich, wo du merkst, wow, das ist was, was ich habe, was ich besitze? Und diese Frau, die gibt es einfach so hin, in diesem einen Moment. Und als ich die Predigt geschrieben habe, musste ich in dem Moment kurz innehalten. Weil ich dachte, soll mich das nicht bewegen, wie sehr diese Frau Jesus liebt. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass es ihn gibt. Mir ist in letzter Zeit immer wieder der Satz hängen geblieben, auch die Dämonen glauben, dass es Jesus gibt. Auch die Dämonen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Unterschied ist, folge ich ihm auch nach? Gehe ich wirklich mit ihm? Vertraue ich mich ihm tatsächlich an? Ich möchte dir einen kurzen Augenblick Zeit geben, darüber nachzudenken, Jesus zu fragen, was möchtest du mir so weit in dieser Predigt sagen? Was spricht mich bisher an? Ganz anders als die Frau begegnet uns Simon, der Pharisäer. Er sieht das alles. Er ist ja derjenige, der Jesus eingeladen hat. Er sieht, wie diese Frau kommt in sein Haus. Ja, man durfte kommen zu solchen Festmahlzeiten und doch ist es seltsam. Er sieht, wie sie weint. Er sieht, wie sie ja, Jesus die Füße wäscht, wie sie ihm dient, wie sie sich demütigt. Und dann urteilt er über sie. Und darüber, dass Jesus sich, wenn er denn nun wirklich ein Prophet wäre, doch nicht von dieser Frau anfassen lassen dürfte. Wie kann er nur? Das sind seine Gedanken. Denn das würde Jesus, so glaubt der Pharisäer, ja unrein machen, nach dem jüdischen Gesetz, nach den Reinheitsvorschriften. Und Jesus sieht diese Gedanken, er nimmt das wahr. Simon spricht es nicht aus, aber Jesus weiß es trotzdem, was bei Simon im Herzen vorgeht. Und daraufhin fängt er an, dieses Gleichnis zu erzählen. Wir erinnern uns, dass Simon einer ist, der noch schwankend ist. Er ist am Fragen, ist Jesus ein Prophet oder ist er es nicht? Jesus will Simon für sich gewinnen. Und ich finde es so schön zu sehen, dass Jesus hier beiden, sowohl dem Simon, dem Pharisäer, als auch dieser Sünderin, gleichermaßen in vollkommener Liebe begegnet. Und Jesus spricht ihn an. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Also er sucht diese Beziehung, er spricht seinen Namen. Ich stelle mir das so vor, er guckt ihm in die Augen. Hey Simon, hör mir bitte zu. Ich wünsche mir, dass ich dich in die Wahrheit führen darf. Und Simon antwortet, Rabbi, sprich. Und dass er hier sagt, Rabbi oder Meister, zeigt doch auch wieder, dass er eben auch merkt, es ist nicht irgendein Mann. Er spricht ihn an als einen, der ihn belehren darf. Und was erfahren wir jetzt durch das, was Jesus in diesem Gleichnis erzählt? Wir erfahren in diesem Gleichnis, dass Jesus der Schuldenvergeber ist. Er erlässt beiden die Schuld, der Sünderin und dem Pharisäer, dem Menschen, der 50 Denare schuldet, also 50 Tageslöhne, und demjenigen, der 500 Denare schuldet, ein Jahreslohn. Und über die Frau heißt es dann, ihre vielen Sünden sind vergeben. Das sagt er zu ihr. Zu Simon sagt er, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. In der Frau sehen wir eine Frau, welche die Sünde und Schuld ihres Lebens bereits erkannt hat. Und Jesus bestreitet gar nicht, dass sie die stadtbekannte Sünderin ist. Er spricht es nicht klein. Er lässt es wahr sein. Es ist so. Diese Frau hat Schuld auf sich geladen. Das können wir nicht leugnen. Es wird nicht beschönigt, aber sie bereut und sie erkennt Jesus als ihren Retter und tritt dann aus lauter Liebe und Dankbarkeit in seine Gegenwart. Simon steht an einem anderen Punkt. Er zeigt wenig Liebe, heißt es in unserem Bibeltext. Spannend, denn sie wird ihm nicht komplett abgesprochen. Es ist nicht so, dass er gar keine Liebe Jesus gegenüber zeigt. Und doch hat er Jesus nicht in dieser überschwänglichen Liebe empfangen. Und dann sagt Jesus zu Simon, siehst du diese Frau? Also er bittet ihn nochmal ganz genau hinzuschauen, was hat sie denn gemacht? Und dann sagt er, sie hat mir die Füße mit ihren Tränen gewaschen, du hast mir aber kein Wasser gegeben. Simon war nicht dazu verpflichtet, Jesus Wasser zu geben, dass er sich damit die Füße waschen kann oder jemanden zu beauftragen, das zu tun. Aber er hätte es doch tun dürfen, aus Liebe zu Jesus oder aus Höflichkeit seinem Gast gegenüber. Dann sagt Jesus, sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, aber du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, dieser Friedenskuss, den man eigentlich seinem Gast geben darf. Jesus scheut sich nicht, Simon hier herauszufordern. Und bei ihm ist diese Frage noch offen, willst du anerkennen, dass ich vergeben kann? Willst du es glauben und willst du meine Vergebung auch persönlich für dein Leben empfangen und annehmen? Und ich glaube, dass Jesus ihn hier aus der Reserve locken möchte und ihn ins Nachdenken bringen möchte. Was er nicht will, ist, ihn zu verurteilen. Denn fest steht für beide, sowohl für den Simon, der noch am Abwägen ist, als auch für die Frau, dass er für beide bezahlt hat. Egal wie groß oder klein diese Summe der Schuld ist, Jesus hat dafür bezahlt. Beide brauchen gleichermaßen die Vergebung, da wird kein Unterschied gemacht. Der einzige Unterschied ist, dass Simon noch im Prozess ist. Er weckt ab, ist Jesus allmächtig? Kann er Sünde vergeben? Nehme ich das für mein Leben persönlich an? Und deswegen möchte ich diese Frage auch hier heute in den Raum stellen. Und ich finde es so gut, das in diesem Bibeltext zu lesen, dass da keine Wertung ist. Es ist keine Wertung zu der Pharisäer, aber mit dem kann ich noch nichts anfangen. Aber die Frau, die hat schon alles begriffen. Super, dass die schon zu mir gehört. Sondern Jesus wirbt und beide gleichermaßen. Er liebt beide gleichermaßen. Und was heißt das für mich? Wo stehst du? Sagst du, stimmt, ich habe das so für mich voll angenommen oder ach, ich wäge das schon noch manchmal ab, wer dieser Jesus ist und was er wirklich für mich bedeutet. Und beides ist voll legitim. Und mit beidem kann Jesus was anfangen. Also wo stehst du in deinem Leben? Wenn du abwägend bist, ist die große Frage, an wen kannst du dich wenden? Wer kann dich vielleicht begleiten, Jesus mehr kennenzulernen, mehr zu begreifen, wer er ist? Was bringt dich in deinem Prozess weiter? Simon hat Jesus persönlich eingeladen, um ihn mal abzuchecken, um mal zu sehen, okay, wie handelt denn der so? Wie ist denn der so? Wen können wir einladen? Wie wachsen wir in unserem Glauben? Wie können wir tiefer begreifen, wer Jesus für uns persönlich ist? Simon war ganz schön mutig, Jesus so in sein Haus einzuladen, vor allem vor den anderen Pharisäern, weil, wie wir eben gehört haben, die Mordpläne, die standen eigentlich schon. Trotzdem durfte Jesus in sein eigenes Haus kommen. Und ich habe mir heute Morgen auch gedacht, es ist gut, dass zu wissen, dass Jesus jedem Menschen gleichermaßen in vollkommener Liebe begegnet. Jetzt werden wir nächste Woche unseren 4. Alpha-Kurs starten und ja, wir werden Menschen um uns haben und wir haben auch im Alltag Menschen um uns, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Und auch da zu wissen, hey, diese Menschen sind zu 100% von Jesus geliebt. Es gibt da gar keinen Unterschied. Gar keinen. Ganz egal, wie lange ich Jesus vielleicht schon kenne. Jesus macht da keinen Unterschied. Er liebt den anderen gleichermaßen. Auch das vor Augen zu haben, finde ich total gut und ermutigend und auch prägend für mich. Wenn Jesus so mit jedem Menschen umgehen kann, kann ich auch so mit anderen Menschen umgehen. Kann er mich auch dazu befähigen, meinen Nächsten genauso zu lieben. Jetzt wollen wir noch einmal anschauen, was diese Motivation der Frau ist, der Sünderin. Ich habe dazu geschrieben, aus Reue entsteht wahre Liebe, Agape, göttliche Liebe. Was hätte diese Frau mit den 51.800 Euro nicht alles anstellen können? Was hätte sie damit nicht alles machen können? Wäre nicht sogar ein Neustart in einer anderen Stadt möglich gewesen? Also mit einem Jahresgehalt komme ich, glaube ich, ganz schön weit. Kann ich mir auch was anderes aufbauen. Einfach das Setting verlassen, wo ich diesen Ruf habe, die Sünderin der Stadt zu sein. Neue Stadt, neue Identität, den alten Menschen und den schlechten Ruf hinter mir lassen. Aber diesen Gedanken hat sie gar nicht. Sie gibt ihr Erbe nicht hin, um sich frei zu kaufen. Und auch das ist wichtig. Sie gibt es nicht hin, weil sie denkt, wenn ich das jetzt gebe, dann bin ich angenommen, sondern sie hat die Vergebung empfangen. Und dann ist es die Liebe, die sie bewegt, jetzt zu Jesus zu kommen und ihm einfach alles zu schenken, was sie zur Verfügung hat. Dankbarkeit erwächst daraus, dass mir die Schuld vergeben ist. Es ist wie im Gleichnis. Zuerst kommt die Entlastung der Schuld und anschließend die dankbare Liebe. So kommt auch bei Jesus erst die Vergebung der Schuld durch die Erlösung, als wir ihn noch gar nicht kannten, heißt es in der Bibel. Also er hat schon längst alles gegeben, bevor wir überhaupt irgendetwas dazu tun konnten. Als ich noch gar nicht auf der Welt war, hat er schon entschieden, mich zu lieben. Und ich darf diese Liebe empfangen und daraus resultiert, dass ich Jesus aus Dankbarkeit zurücklieben möchte. Das heißt, all meinen Spenden für sein Reich, und wenn es ein Jahresgehalt ist oder mein gutes Verhalten, christliches Verhalten, bringt mich alles keinen Strich näher zu Jesus. Weil das, was mich zu ihm bringt, ist seine Vergebung. Das bringt mir die Nähe zu ihm. Deswegen möchte ich uns ein kleines Zitat vorlesen, das ich in einem Buch entdeckt habe. Da heißt es, letztendlich ist ein leistungsorientiertes Evangelium ein Ausdruck der Überzeugung, Heil selbst schaffen und erhalten zu können. Es ist letztendlich eine Überschätzung der menschlichen Fähigkeit, die, wenn wir die biblische Beschreibung ernst nehmen, für Gott vermutlich sehr befremdlich sind. Ich glaube, ich lese es nochmal vor. Ein leistungsorientiertes Evangelium ist ein Ausdruck der Überzeugung, Heil selbst schaffen und erhalten zu können. Es ist letztendlich eine Überschätzung der menschlichen Fähigkeit, die, wenn wir die biblische Beschreibung ernst nehmen, für Gott vermutlich sehr befremdlich sind. Also ich kann mein Heil nicht schaffen und erhalten durch Leistung. Ich kann nur Evangelium annehmen. Und das hat die Frau verstanden. Was kennzeichnet deine Beziehung zu Jesus? Ertappst du dich, Heil durch Leistung erschaffen zu wollen? Ein guter Christ sein zu wollen? Auch das ist Quatsch. Oder leben wir in der Freiheit, weil wir wissen, ich bin geliebt, deswegen ja, möchte ich Jesus nachfolgen, deswegen möchte ich ihm dienen. Wir können daraus kein Dogma machen. Wer liebt, der gibt sein Jahresgehalt, so wie es die Frau getan hat, oder wer Jesus liebt, der ist fleißig in der Gemeinde, oder wer Jesus liebt, der übernimmt wichtige Ämter, sondern es ist etwas, was du persönlich Jesus fragen darfst. Wie kann ich mit meinem Leben meine Liebe zu dir ausdrücken? Das ist was ganz Persönliches. Deswegen, Simon und die Sünderin, wo stehst du? Abwägend wie Simon oder voller Hingabe wie die Sünderin, ohne eine Wertung da drin zu haben? Und was ist dein Alabasterfläschchen? Hat die Liebe, diese göttliche Liebe, Raum in deinem Leben? Und viele Anstöße. Ich lade dich ein, dem Gedanken nachzugehen, der dich am meisten angesprochen hat und Gott zu bitten, rühre mich da an und präge mich und schenke mir Sehnsucht nach dir, dir voller Ehrlichkeit und Hingabe von ganzem Herzen nachzufolgen. Gib uns einen kurzen Moment zum Nachdenken und schließe mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus, vielen Dank für diese Begebenheit, diese Begegnung zwischen dir und Simon und der Frau. Danke, dass du um jeden Menschen wirbst. Und danke, dass dir kein Mensch zu weit weg ist und kein Umstand zu kompliziert ist, als dass du dich zeigen könntest. Ja, und so wollen wir beten, dass du genau das tust. Du bist derselbe auch heute. Danke, dass du das tust in unserer Gemeinde. Du weißt, wo wir ganz persönlich stehen, wo wir am Schwanken sind wie Simon, wo wir noch am Prüfen sind und es ist okay. Und wo wir schon einen festen Stand haben, wo wir spüren, dass diese Liebe, diese göttliche Liebe in uns da ist, dass wir dir einfach nur dankbar sind. Herr, ich bete, dass diese Liebe in uns zunehmen darf. Schenk uns Sehnsucht nach dir, dass wir dir echt nachfolgen wollen, dass wir nicht nur glauben, sondern nachfolgen. Herr, ich bete auch für den Alpha-Kurs, für die Menschen, die wir lieben, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Wir danken dir, dass dir auch da kein Weg zu weit ist. Danke, dass du diesen Alpha-Kurs führst, dass du die Menschen kommen lässt, die du dieses Jahr hier haben möchtest, die dieses Jahr dein Wort hören dürfen. Und wir danken dir auch für alle, die schon teilgenommen haben, dass du ihnen nachgehst, dass du sie wachsen lässt, dass du auch ihnen Menschen zur Seite stellst, die sie begleiten in ihren Glaubensschritten. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.